www.itxnetz-berlin.de/magistrale. Kulturnacht. Die Magistrale 2006. www.magistrale-kulturnacht.de.
Ja, guten Tag, wieder hallo aus der Potsdamer Straße 78, aus der Media Lounge und in der Media Lounge aus der Media Lounge Radio Show. Nachdem wir eben einen Blick ganz nah in der Potsdamer Straße auf ein Klingelschild geworfen haben, wenden wir uns jetzt sozusagen den Blick von draußen auf Deutschland und auf Berlin zu. Bei mir sind, ich versuch's jetzt, Chris, sag's selber.
Krzysztof Jasiminski.
Genau. Und Alexandra David.
Viel einfacher.
Ich entschuldige mich, dass ich muss das noch viel mehr üben. Aber ich glaube, es hat auch eins, hat ein bisschen was mit eurem Projekt zu tun. Euer Projekt heißt foreigner.de und ihr sprecht und dokumentiert die Arbeiten von Künstlern, die ihr Land verlassen, ihr eigenes Land verlassen haben, Deutschland zur Wahlheimat gemacht haben und hier arbeiten. Ich weiß nicht, ob zur Wahlheimat, die auf jeden Fall in Deutschland leben und hier arbeiten. Ist das richtig so?
Nein, nicht ganz richtig. Als Voraussetzung haben wir uns vorgenommen, das sind Künstler, die ihre Heimat verlassen haben. Aber das sind nicht unbedingt Künstler, die nach Deutschland gekommen sind und in Berlin leben. Das nicht. Also das können genauso gut deutsche Künstler sein, die auch woanders leben, nicht in Deutschland, sondern solche Künstler haben wir auch in Amerika oder woanders in Europa. Mhm. Das Wichtige ist ganz einfach, dass sie nicht in ihrer Heimat, also dort, wo sie geboren sind, leben, sondern ausgewandert sind.
Also das Immigration ist einfach ein ganz wichtiges Thema bei Ihnen?
Das ist das Thema, ja.
Wahrscheinlich bei jedem anders. Gibt es da so gemeinsam, doch dann einige Gemeinsamkeiten unter allen Künstlern, was sie mit Immigration verbindet, oder kann man das so gar nicht sagen? Geht da jeder anders damit um?
Willst du sagen?
Eigentlich, es gibt viel Gemeinsamkeiten zwischen diesen Künstlern, weil unabhängig von sich selbst, die wollen woanders leben, woanders schaffen, woanders präsent sein. Also eigentlich woanders leben als Ergänzung und Bereicherung ihres Schaffens. Es ist nicht nur mit Ideologie, mit Politik verbunden, nicht nur mit gesellschaftlichen Sachen, sondern ganz einfach woanders leben. Man kann auch so sagen, wir leben in Nomadenzeit. Und diese Bewegung für einige Künstler war unheimlich wichtig.
Ja. Wie wirkt sich das auf die Arbeiten von zum Beispiel Bildenden und Künstlern oder Malern aus? Könnt ihr da Beispiele nennen von Künstlern, mit denen ihr gesprochen habt? Die sagen, das hat meine Arbeit entscheidend verändert?
Ja, vielleicht kann ich dazu sagen. Also noch als Ergänzung vielleicht zu dieser Gemeinsamkeit ist natürlich bei allen diesen Künstlern wichtig oder bei vielen jedenfalls. Wir haben viele, die aus Osteuropa nach Deutschland gekommen sind, aus dem ehemaligen Ostblock. Und die vielen sind geprägt durch diese sozialistische Kultur, dadurch, dass sie nicht frei arbeiten konnten, dass sie diesem kommunistischen Druck praktisch ausgesetzt waren und das hat natürlich nicht gereicht. Die haben nach Freiheit gesucht, nach dem eigentlich, was jeder Künstler braucht, um sich zu entfalten, um sich frei zu schaffen, und viele von denen haben gerade in West-Berlin das gefunden, und zu diesen Gemeinsamkeiten gehört natürlich auch, dass sie wirklich viele Sachen erleben, dass sie Kontakt zu Kunst haben, die woanders stattfinden, in Europa und Amerika, dass sie Ausstellungen sehen, Kontakt mit anderen Künstlern haben und praktisch das Ganze beeinflusst ihre Arbeiten. Die werden dadurch irgendwo anders.
Ja. Ich möchte jetzt mal über euch beide sprechen, denn ihr seid ja aus Polen nach Deutschland gekommen. Also ihr seid ja sozusagen ein Objekt eures eigenen Projektes oder die zwei Subjekte in eurem eigenen Projekt. Alexandra, du bist Autorin und du bist Grafikdesigner, Fotograf und Videokünstler. Ja, wie ist eure Erfahrung, hier in Deutschland zu leben? Was hat das mit euch als Künstlerin gemacht? Vielleicht fängt Alexandra an.
Naja, ich schreibe lieber als spreche und ich beschäftige mich ständig mit dieser Frage, was bedeutet eigentlich ein Fremder zu sein? Und diese Auseinandersetzung mit diesem Thema, eigentlich, das ist Hauptsache, was ich auf dieser Fremdenseite mache. Also ich versuche irgendwie diese fremde Nähe zu bringen und allgemein dieses Thema mit Integration für uns alle Ausländer ist auch sehr wichtig. Oder besser gesagt, wir können beide als Künstler sagen, die Künstler sind überall schwer integrierbar.
Okay.
Tut mir leid, aber es ist so. Was noch? Wir können eigentlich ein bisschen mehr Unabhängigkeit hier bekommen oder spüren. Wenigstens, das ist meine Meinung.
Ja, zu mir kann ich sagen, also warum gerade, wenn ich dann rückblicke, warum wir das angefangen haben. Für mich war interessant, ich habe also selber in Polen Kunst studiert, Malerei, Grafik in Krakau und war mit dieser Situation konfrontiert, ein Künstler im Ausland, wie ist das? Und hat mich das interessiert, wie die anderen haben das geschafft, also was machen die überhaupt? Und ich finde diese Situation, sich mit all diesen Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, wenn man im Ausland lebt, ist das erstmal eine große Herausforderung, die auch, wodurch profitiert man auch, weil man ist gezwungen, sich irgendwo durchzusetzen und zu beweisen für sich selber und auch für die anderen, und hat man gewissen Stolz, dass man nicht umsonst ausgereist hat, sondern man hat wirklich die Möglichkeit genutzt, um besser zu sein, also irgendwo erfolgreich zu sein. Das schaffen natürlich nur die wenigen, die da tatsächlich wirklich stark sind und alle diese Probleme, die sie haben, überwinden. Das sind also erstmal mit der Sprache, dann dadurch, dass sie total auch keinen kennen, also dass sie nicht diese Infrastruktur vom Netzwerk von Leuten von Anfang an, wenn sie hier geboren sind, also kennen sie keinen oder wenigen und dadurch entweder profitieren sie dadurch, dass sie tatsächlich stärker sein müssen oder gehen runter und verschwinden.
Gut, danke. Ich begrüße hier alle, die inzwischen hier live vor Ort zur Media Launch Radio Show gekommen sind und kann allen empfehlen, sich mit Alexandra und Christoph noch weiter an ihrem eigenen Stand hier im Erdgeschoss, gleich der zweite oder dritte Stand, zu unterhalten oder mit mir Muße im Internet zu surfen. Da finden Sie alles bei www.foreigner.de. Eine sehr interessante Seite mit ganz interessanten Künstlern aus aller Welt. Da werden die Werke vorgestellt, da werden Interviews mit den Künstlern gemacht und Schriften gezeigt. Ich danke euch ganz herzlich.
Vielen Dank.
Ja, danke.
Die Media Lounge 78, ein Projekt des Mediennetzwerks Potsdamer Bülowstraße.
geht sofort weiter. Neben mir sitzt Cissa Fuchs. Und was Cissa macht, ist, dass sie auf eine ganz besondere Art und Weise an Menschen ganz nah dran geht. Und Cissa stellt im ersten Stock aus, hier in der Media Lounge 78 in der Potsdamer Straße, heute am 2. September. Und ihr Raum, den hat sie genannt, ein Bild von Inge, mein Weg zum Porträt. Cissa ist Porträtmalerin. Man kann ja alle möglichen Arten von Malerei machen. Du hast dich für Porträtmalerei entschieden. Warum?
Ja, weil mich Menschen besonders interessieren und weil ich da schon während des Studiums und schon vorher bin ich immer an Menschen kleben geblieben, mehr oder weniger. Aber ein Porträt ist ja nicht nur ein Gesicht. Ein Porträt ist ja das Porträt eines Menschen, eines ganzen Menschen oder auch von einem Tier.
Wo fängt das für dich mit dem Porträt an? Kommen Menschen zu dir und sagen, ich hätte da gerne was in meinem Wohnzimmer hängen oder gehst du auf Menschen zu?
So ist es. Ich frage Menschen, die ich gerne porträtieren möchte, ob sie denn bereit wären, sich diese mühevollen Arbeit zu unterziehen. Weil Porträt sitzen ist mindestens so anstrengend wie ein Porträt zu malen.
Wie hast du Inge gefunden?
Die kannte ich beiläufig, sie ist Unternehmerin und ich hatte irgendwas mit ihr zu tun. Und dann habe ich sie irgendwann mal gefragt und sagte sie, ja, mache ich. Wow. Und im Laufe des Prozesses, wir basteln nur seit Februar. Ne? Also sie hat ja auch nicht so viel Zeit. Aber wenn wir mal zusammensitzen, dann gehen wir entweder spazieren, unterhalten uns über das, was sie tut und wie sie es tut, wie sie mit dem Leben zurechtkommt, was sie für Schwierigkeiten hat. Und sowas soll ja auch alles immer einfließen. Also es ist ja nicht nur, dass ich mich jetzt hups hinsetze und dich malen kann, sondern es ist ja die Persönlichkeit, die rüberkommen soll. Und da gibt es sehr viele Wege, also Skizzen, Fotos, Linien, Gespräche, wie gesagt, also all sowas, um die Persönlichkeit eines Menschen einzufangen.
Also was ich noch gut nachvollziehen kann, sind diese Skizzen, die Fotos und das alles. Was passiert bei den Gesprächen? Das interessiert mich. Warum sind die denn so wichtig?
Na, wenn sie zum Beispiel sagt, was ihr wichtig ist, welche Ängste sie hat, während sie porträtiert wird, zum Beispiel. Weil ich meine, jeder hat so seine Schattenseite oder seine schöne Seite oder und das ist ja eigentlich das, was ich nicht will. Ich will ja nicht die schöne Seite in dem Sinne, sondern ich will die interessante Persönlichkeit. Und dazu gehört natürlich auch, ja, auch das Interessante, ne? Was dann eben nicht unbedingt die Schönheit ist.
Zeigst du den Leuten, die du porträtierst, das Porträt zwischendurch?
Nö, ja, natürlich. Sie arbeiten an jedem Schritt mit. Sie sind immer beteiligt. Ich mache erstmal Fotos und Skizzen, dann zeige ich es ihnen. Und sage, schau mal, dieses besondere Bild finde ich sehr schön. Was hältst du denn davon? Huch, ist das schrecklich. Das ist eigentlich wunderbar. Dann müssen wir mal zusehen, wie wir das irgendwie auf die Reihe kriegen. Dann zeig mir doch ein anderes, was du besonders schön findest oder wo wir dran arbeiten können. Und so entwickelt sich das. Ne? Und dann mache ich die ersten Ölskizzen und so weiter.
Wie weit bist du jetzt mit Inge?
Halben
In
Weg.
In welchem Stadion?
Halben Weg ungefähr.
Halben Weg?
Ja.
Was heißt, welche oben hängen auch schon?
Da hängen drei verschiedene Sachen, also ganz viele Fotoskizzen, zwei kleine Ölskizzen und der Weg zu einem ziemlich großen Porträt, was ich gerade male. Aber ob das nun schon die Endfassung ist oder so, das bin ich noch gar nicht so sicher. Mhm. Weil das Schönste ist, wenn wirklich die Persönlichkeit rüberkommt und nicht die Ähnlichkeit an sich, sondern also auch, was einen Menschen ausmacht. Manche sind ja sehr scheu, andere sind sehr, manche sind auch brutal oder so, ja. Und so und allein die Ausstrahlung von einem Menschen, ja. Das möchte ich gerne einfangen und das ist manchmal nicht so einfach. Und da müsste ich den Menschen mir gegenüber auch ein bisschen öffnen. Andererseits muss ich das auch. Also ich kann mich ja nicht hinsetzen und sagen, ich bin Gott oder ich bin was Besseres, sondern ich bin mindestens genauso verunsichert von der anderen Person, wie sie von mir oder von ihm. Weißt du?
Ja, ja.
Also,
ja, ja.
Weil das, was ich male, bin ja ich, die malt. Ne?
Also du bist da auch einfach ganz stark präsent.
Absolut, absolut.
Also als Persönlichkeit, nicht nur als die...
Nein. Und es gibt ja auch... Ich will nur mal kurz anführen. In England, da gibt es eine ganz tolle Porträtmalereikultur. Und da gibt es dieses ganz wunderbare National Portrait Gallery, die steht in London. Und da fahre ich zur Fortbildung ab und zu hin. Weil da gibt es also unendlich schöne Bilder, also auf Contemporary Art, also von Lucian Freud und was weiß ich. Und dann gibt es so eine Art Arbeitsraum, wo man die Gespräche hören kann zwischen dem Porträtierten und dem Porträtisten. Zum Beispiel, also natürlich von berühmten Persönlichkeiten, Susan Sontag mit ihrer Malerin. Ja, so. Und was die dann so für einen Prozess durchmachen und welche Schwierigkeiten oder auch Freuden sie haben, das ist doch eine sehr intime Situation.
Ja. Was machst du da mit den Porträts?
Sie können es kaufen, wenn Sie wollen, aber müssen natürlich nicht. Ist ja keine Auftragskunst, ne? Sondern so und sonst sind sie bei mir oder sie werden von fremden Leuten gekauft. Und aber es ist nicht so, dass ich davon lebe. Ich bin ja auch Grafikerin und mache andere Sachen.
Ja. Okay. Also ich kann Ihnen nun empfehlen, in die Potsdamer Straße 78 in Berlin zu kommen, wenn Sie nicht schon längst hier sind, in den ersten Stock zu gehen, in den Raum von Cesar Fuchs und sich das mal im Einzelnen anzugucken, was da so alles hängt. Ansonsten können Sie auch gleich hier bleiben oder wenn Sie herkommen, in die Radioshow kommen. Hier gibt es noch viele interessante Interviews, nachher gibt es Lesungen, dann gibt es noch Radiomusik später am Abend und Chill-Out-Musik. Also ein bunt gemischtes Programm. Und alle, die draußen stehen, dürfen ruhig eintreten. Okay.
Danke, Cesar. Willkommen zur Media Lounge Radioshow.
Ich wohl meinen.
Menschlichen Produkten. Bei mir ist jetzt Holger Jahns, Industriedesigner. Auf seiner Webseite schreibt Holger, dass er sein erstes Regal mit 6 Jahren gebaut hat. Also das heißt, er hat sich schon früh mit Gestaltung beschäftigt. Dann habe ich noch weiter erfahren, du bist gelernter Schlosser und Tischler, hast an der Kunstakademie in Amsterdam studiert, Meisterklasse Tischlerei und Raumgestaltung und arbeitest jetzt an der UdK als Dozent für computergestützten Entwurf. Dann hast du im Jahr 2004 das Label Conflux gegründet, das heißt Zusammenfluss. Und da habe ich mir gedacht, diese ganzen Berufe fließen da wahrscheinlich irgendwie zusammen. Aber was bedeutet das sonst noch, Conflux, für deine Arbeit?
Ja, du hast es eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Ich habe eben schon einige Stationen in meinem Leben hinter mich gebracht, sehr unterschiedliche, rumgeschlossert, am WIG-Schweißgerät gestanden, als Tischler die Lamellofräse in der Hand gehabt, dann angefangen, mich mit Computern sehr intensiv auseinanderzusetzen, mich die ganze Zeit eigentlich intensiv mit Gestaltung auseinandergesetzt. Das Ganze begleitet mich, auch wenn ich es vielleicht nicht mehr alltäglich tue, permanent weiter und ich habe eigentlich keinen meiner Berufe bisher verlassen. Alles ist noch in mir, ist zusammengeflossen in einen großen Topf und daraus zähre ich.
Ja. In der Media Lounge 78 stellt Holger einen Pfandflaschenaufsatz aus.
So ist es.
Was ist das?
Ein Pfandflaschenaufsatz für Berlins orangenfarbene Mülleimer. Jeder Berliner dürfte die kennen. Diese orangen Dinger, die so ein bisschen aussehen wie ein Eis am Stiel. Alle mit einer Form von der Firma Otto in Kreuztal produziert. 30.000 gibt es davon in Berlin. Und außerdem gibt es eine sehr große Zahl von Leuten, die ja vom Leben, die davon leben, Pfandflaschen zu sammeln und die aus diesen orangen Mülleimern rausgraben. Und ich habe was entworfen, was ihnen das Leben vielleicht ein bisschen leichter machen könnte.
es Ihnen das Leben leichter?
Es ist einfach nicht mehr nötig, in den Mülleimer wirklich hineinzugreifen. Ich habe eben auf die Schräge, die an diesem Mülleimer bauseitig dran ist, ein kleines Adapter, einen einfachen Anbau gemacht, in dem man 5 Flaschen der unterschiedlichsten Sorten hineinwerfen kann, aber es passen zum Beispiel auch Cola-Dosen hinein. Und derjenige, der sammeln geht, kann einfach sofort ersehen, da ist was, da lohnt es sich mal hinzugehen, und er macht sich dabei einfach nicht mehr die Finger dreckig.
Ja. Wie sind die Reaktionen privater und gewerblicher Art auf deinen Pfandflaschenaufsatz?
Ja, bisher habe ich noch kein gutes Wort. Wenn dir was einfällt, gerne.
Wir arbeiten.
Die privaten Reaktionen sind also durch die Bank positiv. Also ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, dass er das irgendwie doof findet. Sondern ganz vielen Leuten, mit denen ich geredet habe, jetzt auch hier schon bei der Ausstellung, die haben gesagt, vollkommen klar, muss her. Ist total sinnfällig einfach. Und und insofern, also da ganz breite Unterstützung.
Ich höre da ein großes Aber.
Ein mittelgroßes Aber. Ich muss einfach noch ein bisschen werben. Bei der BSR ist das Hurra-Gerufe noch nicht ganz so groß. Aber immerhin habe ich hier für diese Ausstellung ja schon ein klein bisschen Unterstützung bekommen, einen Mülleimer zur Verfügung gestellt bekommen. Und naja, vielleicht überlegen Sie es ja nochmal.
Okay. Noch ganz kurz zu einem anderen Produkt von dir. Und zwar der Gartenlaube. Vom Mülleimer Pfandflaschenaufsatz gehen wir jetzt zur Gartenlaube. Was ist das? Also ich meine, ich weiß, was eine Gartenlaube ist. Was ist deine Gartenlaube?
Ja, Sie sprechen da gerade auf ein Projekt an vom letzten Jahr. Das habe ich beim Design mal gezeigt. Und das ist gerade nochmal wieder ein bisschen, nachdem ich es auch hier bei der Magistrale beim letzten Jahr gezeigt habe und es dann aber wieder so ein bisschen stiller geworden ist, ist es gerade mal wieder ganz oben bei mir auf dem Schreibtisch gelandet, denn ich bin gerade dafür eingeladen worden für die Bayerische Landesgartenschau im Jahr 2008. Es handelt sich dabei einfach um neue Entwürfe für Gartenlauben, weil ich umgeben bin von Leuten zwischen 30 und 40, die überhaupt keine Lust haben, sich Gartenzwerge aufzustellen, aber trotzdem Lust haben, irgendwie ein bisschen im Boden rumzubuddeln oder einen sicheren Spielplatz für ihre Kinder haben wollen. Sprich, die haben sich eine Gartenlaube gekauft und sind konfrontiert mit dem, was Opa Krause 1971 schön gefunden hat. Und ich dachte, warum kann man nicht einfach irgendwie was Schönes dahinstellen?
Also ganz praktisch im Leben stehend. Holger Jahns hier in der Media Lounge 78 stellte im Erdgeschoss aus, war hier gerade in der Media Lounge Radio Show. Im Internet können Sie seine Produkte sehen unter www.conflux.net, Conflux mit K. Danke, Holger Jahns.
Dankeschön.
Das Mediennetzwerk Potsdamer Bülowstraße.
I love your skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice. And I love every single tear you cry. I just love the way you're losing your life. Whoa, my baby, how beautiful you are. Whoa, my darling, completely torn.
Media Lounge 78. Ein Projekt des Mediennetzwerkes.
Entschuldigung, bei uns brechen jetzt goldene Zeiten heran. Neben mir sitzt Sven Schlebes von goldenezeitenberlin.de, studierter Geschichtler, dann als Journalist gearbeitet und jetzt sucht er nach dem Außergewöhnlichen in Politik, Kunst und Lifestyle. So heißt es auf seiner Webseite goldenezeitenberlin.de. Was ich da interessant oder für mich neu gefunden habe, ist eure Spezialisierung auf Webmarkenkommunikation. Was ist da anders als bei einer normalen Markenkommunikation?
Webmarken sind ein relativ junges Phänomen. Wir beziehen uns hauptsächlich auf originäre Marken, die zum Beispiel wie Yahoo oder Amazon.de oder eBay eigentlich nur im Netz existiert haben. Und das Interessante ist natürlich jetzt, dass etablierte Marken, nehmen wir mal Coca-Cola oder Ariel, den Weg aus der Realität in die Virtualität gefunden haben und umgekehrt diese realen Webmarken, wie vorhin gesagt, Yahoo und Amazon, den Weg umgekehrt gefunden haben. Deshalb gibt es jetzt keine richtige Unterscheidung mehr. Aber für uns sind Webmarken im Prinzip alle die Marken, die unter verschärften Bedingungen arbeiten müssen. Und zwar, wenn ein Unternehmen mit seinem Produkt oder seiner Marke im Internet arbeitet, gehört die Marke nicht mehr ihm selber, sondern Branding im Internet läuft auch über Community-Bildung. Da gelten ganz andere Regeln als in der Realität. Und es passiert, wir nennen das Ganze wie so eine Art Brutkasten, also unter wesentlich höherem Druck, wesentlich schneller. Und das ist einfach wesentlich interessanter, wie sich auch eine Marke verändern kann. Also das heißt, wenn eine Marke wie Coca-Cola zum Beispiel im Lebenslauf in ihrem Produktzyklus 3-4 Veränderungsschritte durchgemacht hat, machen Webmarken in wesentlich kürzerer Zeit, meistens in einem Jahr, 2-3 Relaunches durch. Und es ist die Frage, wie kann man das kommunizieren, dass das immer dieselbe Marke ist und die Lebenswelt, die dahinter steckt.
Okay, einerseits sagst du, es geht alles viel, viel schneller. Und gleichzeitig versucht ihr, die Seele von Unternehmen zu finden.
Ja.
Ja, wie denn das nun?
Mit der Seele fängt alles an. Also das ist, als wir früher mal angefangen hatten, Kundenmagazine zu schreiben, also für Unternehmen Geschichten zu schreiben, die ihre Unternehmensgeschichte den Kunden näher bringen wollten. Da ist uns klar geworden, wir müssen zuerst wissen, was das Unternehmen im Inneren ausmacht. Also was ist die Geschichte hinter dem Unternehmen? Was möchte sie überhaupt erzählen? Und das ist für uns die Seele. Also was ist die eigene richtige Geschichte? Und ohne die Geschichte kann ich keine Marke aufbauen. Und ohne Marke kann ich nichts kommunizieren. Also ist für uns die Geschichte oder die Seele der Starting Point, also von allem. Und deshalb ist bei uns, bevor wir überhaupt ansetzen, designtechnisch oder von der PR her, müssen wir erst relativ intensiv auf die Suche nach dieser Seele gehen. Und das hat schon sehr psychotherapeutische Ansätze, aber es macht große Freude.
Ja, weil ein anderer Begriff, den ihr benutzt, ist ganzheitlich spielerischer Ansatz.
Genau.
Also da ist einmal die Couch fast drin vom Psychiater.
Genau.
Oder das Casino. Ja, wie findet ihr das? Was habt ihr für besondere Ansätze, auch die Geschichte des Unternehmens zu finden?
Okay, also die ganzheitlich spielerisch heißt für uns, alles auf dieser Welt funktioniert nach gewissen Regeln. Und es liegt an uns zu sehen, ob es jetzt mit einem großen Ernst betrieben wird, also nicht zu verwechseln mit Ernsthaftigkeit, weil wir sind auch ernsthaft, aber wir verwechseln das nicht mit Ernst. Und in dem Moment, wo wir was Neues entwickeln wollen, müssen wir testen. Also wir brauchen auch eine gewisse Spielfläche. Und was wir schon sehen ist, dass alles miteinander zusammengehört. Also für uns gehört die virtuelle Welt mit der realen Welt und dann mit der emotionalen Welt. Das sind für uns drei Bereiche, die gehören sehr eng miteinander zusammen. Und wir schauen halt einfach, welche Geschichte kann auf allen drei Ebenen wie kommuniziert werden. Und wir haben verschiedene eigene Methoden entwickelt im letzten halben Jahr. Ja, Tarotkarten. Ja. Das ist, hört sich jetzt ein bisschen strange an. Ist aber, also wir hatten das mal ausprobiert an einem Manager, also an einem Mann, der war sozusagen Versuchskaninchen. Wir sind einfach in einem Gespräch nicht weitergekommen, was seine eigene Motivation ist, ein Unternehmen aufzubauen und was damit auch sein Unternehmen dem Kunden sagen soll. Dann wurde dieses Tarot-Set offen auf den Tisch gelegt. Also es geht nicht darum, ihm die Zukunft vorherzusagen, sondern es geht eigentlich eher nach der psychologischen Analyse. Man schaut sich die Bilder an, schaut, was passiert, was lösen die in einem Inneren selbst aus. Dann lassen wir die in drei Teile aufteilen. Diese Karten sagen mir gar nichts, diese Bilder sagen mir sehr viel und diese Bilder mag ich überhaupt gar nicht. Der Stapel, diese Bilder sagen mir nichts, ist für uns uninteressant. Und die anderen, ich mag und ich mag nicht, sind die Schattenseiten und die Sonnenseiten. Und das ist die Person und damit meistens auch das Unternehmen.
Und damit liegt dann vor uns im Prinzip wie ein Regisseur, hat dann alle Charaktere liegen. Mhm. Und mittlerweile arbeiten wir mittlerweile sehr gerne auch mit Playmobil-Figuren. Das wird dann noch plastischer. Das heißt, da kommt dann so ein bisschen der Ansatz rein von Bernd Hellinger. Das ist so ein bisschen wieder therapeutischer noch, aber es ist einfach noch wirksamer, noch mächtiger, was bei den Menschen passiert, vor allem, wenn man sich auch mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Abteilungen dann unterhält. Jeder stellt sein Unternehmen anders auf, jeder sieht sein Unternehmen auch anders. Und wenn man sich hinterher auf den Punkt geeinigt hat und sagt, das ist unsere Geschichte, also wir können den Leuten nach diesen Legungen auch ein Märchen schreiben und dann müssten die das unterschreiben, also das haben wir auch schon gemacht, dass sie gesagt haben, das ist unser Märchen, das ist unsere innere Geschichte. Und dann ist das den Mitarbeitern auf einmal ziemlich plastisch geworden, was das Unternehmen eigentlich soll. Und dann sind versteckte Kraftfelder offengelegt worden. Und darum geht es mit dieser Seele, also das eigene Kraftpotenzial befreien. Und das hängt meistens sehr stark zusammen, das klarer zu machen.
Ja, klingt total spannend. Also wer will, kommt in die Media Lounge 78 in der Potsdamer Straße. Ich glaube, hier liegt ja auch Tarotkarten.
Ja, machen wir.
Wer das möchte. Ansonsten danke ich dir ganz herzlich. Ich wünsche allen noch goldene Zeiten. Wir machen jetzt hier, ja, ich habe jetzt hier 5 von 20 bis 30 Projekten vorgestellt, die ja heute in der Potsdamer Straße 78 in der Media Lounge zu sehen sind. Also es gibt hier noch sehr, sehr viel mehr zu sehen. Bei uns geht es weiter jetzt mit einem Programm verschiedenste Lesungen aus Theaterstücken, aus Krimis. Es gibt ein Radioprogramm aus den 20er und 30er Jahren und wir machen jetzt weiter mit einer Lesung aus einem Drehbuch, einem unveröffentlichten Drehbuch von Bertram von Boxberg, das heißt Blühende Landschaften. Das Drehbuch wird gelesen von Christiane Carstens, von Achim Hall und dem Regisseur selbst. Bleiben Sie dran, wir machen eine kurze Pause und dann geht es hier weiter. Ganz herzlichen Dank.